The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 9. Februar. Und bevor es so richtig losgeht, schalten wir nach New York zu Anne Schwedt. Was ist heute Nacht in den Vereinigten Staaten passiert? Anne, da gab's doch den Super Bowl in Kalifornien, richtig?
Ja, Gabor, und das war mal wieder das Event in den USA. Fast jeder dritte Amerikaner schaut sich ja den Super Bowl an. Über 100 Millionen Menschen und weltweit kommen nochmal so viele dazu. Und dabei ist oft sogar ziemlich egal, welche Footballmannschaften da gegeneinander spielen. Gestern im Finale waren es die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots. Und die Seahawks haben die Patriots regelrecht zerlegt. Also es war ein deutlicher Sieg, wenn auch nicht mega überraschend, weil Seattles Defense ist einfach extrem stark. Und neben dem Sport ist natürlich auch die Halftime-Show immer Gesprächsthema Nummer 1. Die hat diesmal Bad Bunny gerockt, komplett auf Spanisch mit Mega-Bühnenshow, Puerto Rico-Flagge und Gästen wie Lady Gaga und Ricky Martin. Die 70.000 Zuschauer im Stadion sind ausgerastet. Und was man auch nicht vergessen darf, was dieses Event für wirtschaftliche Dimensionen hat. Unternehmen müssen 8 Millionen Dollar für einen 30-sekündigen Werbespot beim Super Bowl zahlen. Entsprechend kreativ sind dann auch immer die Spots. Spannende Beobachtung diesmal. Autohersteller haben so gut wie gar keine Werbung gemacht. Die Wall Street macht da die Unsicherheit in der Branche für verantwortlich, Gabor.
Vielen Dank, Anne. Und zur Situation an den Kapitalmärkten, da hören wir uns gleich. Der wichtigste Termin für Europa, er kommt diese Woche leise und ohne feierliche Hymne daher. Es ist nicht die Münchner Sicherheitskonferenz, sondern es ist ein Treffen in Belgien auf Schloss Alden, einer Wasserburg, wo höchste Sicherheitsstufe gelten wird am Donnerstagmorgen ab 9.30 Uhr. Friedrich Merz erhofft sich Großes von diesem Treffen, wo er Meloni, Macron und all die anderen Staats- und Regierungschefs Europas treffen wird.
Am 12. Februar werden die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auch auf meine Initiative hin zu einem Sondergipfel in Belgien zusammenkommen, wo wir uns ausschließlich damit beschäftigen werden, wie die europäische Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig werden kann.
Denn das hat schon wehgetan, nicht nur dem Friedrich Merz, dass Trump in Davos gesagt hat, Europa sei nicht mehr wahrnehmbar, weite Teile Europas seien unrecognizable.
Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable.
Jetzt also auf in die Wasserburg nach Belgien zum Brainstorming. Offizieller Name dieses Treffens, European Leaders Retreat. Hinter verschlossenen Türen dieser mittelalterlichen Burg werden keine Sonntagsreden gehalten. Von diesem Treffen soll und muss ein Impuls ausgehen. Kluge Köpfe werden für Inspiration sorgen. Mario Draghi zum Beispiel, Ex-EZB-Präsident und der Autor des Draghi-Reports. Eine Art Roadmap für eine Reform der EU. Es brauche schnelleres Wachstum, sagt Draghi, um die großen Aufgaben für Verteidigung, Klimaschutz, die älter werdende Gesellschaft überhaupt in den Griff zu bekommen.
And without faster growth, Europe would be unable to deliver on its climate, digital and security ambitions, not to mention finance its aging societies.
Auch der ehemalige italienische Ministerpräsident Enrico Letta erklärt der EU-Elite an diesem Tag, an diesem Donnerstag, seine Vision. Auch er hat vor rund 2 Jahren eine wichtige Reformagenda formuliert unter der Überschrift Mehr als ein Markt. Da beschwört er ein Europa der höheren Geschwindigkeit und der frei flotenden Wissenschaft, Forschung und, tja, er fordert Exzellenz. Er fordert klare Deadlines, auch in der Politik, sonst artet das Ganze aus in endlose Debatten, wie an der Uni.
In my experience, policies without deadlines are like academic debates. To be concrete for all the different policies, we need to have deadlines.
Was passiert also an diesem Donnerstag in dieser Woche? Ich denke, nichts Geringeres als die Geburt der Vereinigten Staaten von Europa. Der herrische Vater heißt Donald Trump. Die Mutter, die das neue Europa noch zur Welt bringen muss, besteht aus den europäischen Interessen und Idealen. Draghi und Letta sind die Hebammen im Kreissaal. die herbeigerufen wurden von den anderen. Es gibt kein Zurück mehr. Es gilt, das fragmentierte Europa zu überwinden und ein neues, ein geeintes, ein ökonomisch vitales und militärisch wehrhaftes Europa zur Welt zu bringen. Mit Romantik hat das Ganze nichts zu tun, aber mit Notwendigkeit. Es geht um Interessen. Die USA sehen uns ja neuerdings eher als Kostenfaktor, denn als Partner auf Augenhöhe. Wer handeln will mit den USA, muss neuerdings Eintrittsgeld zahlen. Das heißt dann Zölle. Und darum, Unternehmen brauchen einen gemeinsamen europäischen Markt für alle Produkte und Dienstleistungen, in dem sie endlich skalieren können, ohne dass an der Grenze sie überfallen werden von einer Hundertschaft der Bürokraten. Diese Armada aus Regulierern muss verschwinden, damit Europa wachsen kann. Europa braucht eine gemeinsame Infrastruktur, auch im Schienenverkehr. Ist doch ein Armutszeugnis, dass Güter und Menschen an den nationalen Grenzen langsamer geschaltet werden. Das ist keine Subsidiarität, das ist Selbstsabotage. Dasselbe gilt für die Telekommunikation. Europa ist digital abhängig, weil es sich regulatorisch zersplittert hat. Jeder macht seins. Kein Kontinent kann souverän sein, der seine Netze, seine Daten und Plattformen nicht selbst organisiert. Tja, und dann schließlich die Verteidigung. Europa muss sich doch beschützen können. Seine Grenzen, seinen Luftraum, seine Seewege, seine kritische Infrastruktur. Nicht gegen Amerika, aber zur Not eben auch ohne Amerika. Die gute Nachricht: in den Blutbahnen dieses Kindes Europa, so viel kann man am Ultraschall schon erkennen, fließt das Blut einer gemeinsamen Währung, die wir den Euro nennen. Das europäische Kind mit seinen 450 Millionen Einwohnern und rund 16 Billionen Euro Wirtschaftsleistung wird kein Leichtgewicht sein. Die Welt muss es nicht fürchten, nur respektieren. Dieses Kind will in der Welt eine Rolle spielen, aber nicht die der Statisten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will einfach mal machen, auch die ganz große Reform.
Die Agenda 2010 war eigentlich, Entschuldigung, Pillepalle dagegen. Die war bezogen auf den Arbeitsmarkt. Das war für die SPD ein großer Schritt, aber für Deutschland eigentlich ein kleiner. Und jetzt muss der große Schritt für Deutschland kommen.
Anne Schwedt schaut auf die Highlights der Börsenwoche. Und zwei junge Männer aus Frankreich haben sich zu Fuß einen Traum erfüllt. Carsten Linnemann ist der reformfreudigste Mitarbeiter des Kanzlers. Er lebt seinen Slogan, einfach mal machen. Und er steht trotz aller Zähigkeit dieses Regierungsalltages für Veränderung. Er will sie, er wirbt dafür, öffentlich und auch intern im mächtigen Koalitionsausschuss mit der SPD, dem er ja genau deshalb auch angehört. Nun könnte die Union ein paar Erfolgsmeldungen ja mal wieder gut gebrauchen. 25% gab es in der jüngsten Umfrage von INSA, die gestern veröffentlicht wurde. 1% hinter der AfD. Es stehen jetzt 5 Landtagswahlen an in diesem Jahr. Der ARD-Deutschland-Trend zeigt, dass deutlich weniger Wähler der Union eine starke Wirtschaftskompetenz zubilligen als noch vor wenigen Monaten. -6% seit September. Die verunglückten Debatten um Lifestyle, Teilzeit und Zahnarztleistungen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung haben da sicher ihren Anteil gehabt. So wird man jedenfalls nicht beliebt. Nächste Woche begeht die CDU in Stuttgart ihren Parteitag. Also ist die Frage doch aufgeworfen, wohin steuert eigentlich die CDU? Und das berät uns heute Morgen Carsten Linnemann. Wollen wir doch mal hören, was der Mann uns zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Carsten Linnemann.
Hallo Herr Steingart, danke für die Einladung.
Ein Richtungswechsel haben viele Wähler sich erhofft zumindest. Jetzt haben sie das Gefühl, das sei doch nur wieder ein Ämtertausch, der da stattgefunden hat. Ist denn der CDU-Generalsekretär zufrieden mit der Regierung, mit seiner Regierung?
Grundsätzlich ja. Ich war letzte Woche in Baden-Württemberg in Heidelberg. Da gibt es eine Firma, die heißt Heidelberg, Heidelberg Druck.
Ja.
Wo die jetzt Verpackungsmaschinen vor allen Dingen herstellen und im Defense-Bereich unterwegs sind. Die haben eine Exportquote von 87%. Und die haben mit mir nur über Internationales gesprochen und waren höchst dankbar, dass es Friedrich Merz gibt, der Mercosur mit abgeschlossen hat, der mit Indien Partnerschaften macht, jetzt im Golf unterwegs ist. Der da, glaube ich, für gesorgt hat, dass wir in den letzten Wochen keine neuen Zölle bekommen haben. Die waren happy, die waren dankbar und haben gesagt, Außen- und Innenpolitik gehören zusammen. Und deswegen würde ich keck formulieren, wir haben einen Richtungswechsel in der Außenpolitik gesehen.
Das ist, glaube ich, unbestritten, zumindest mal auch kommunikativ. Da war ja ein Sturkopf vorher dran. Aber in der Innenpolitik läuft es ja nicht so richtig, kann man sagen. Also es sei denn, Sie sagen, es ist Ihnen egal, aber die AfD hat die CDU überholt in den neuesten Umfragen.
Das stimmt und das beschäftigt mich auch. Ich bleibe dabei. Eine Union muss als Volkspartei auch in der heutigen Zeit 30% plus X als Anspruch formulieren. Trotzdem, wo es einen Richtungswechsel auch gab, ist in der Sicherheits- und Migrationspolitik. Der Alexander Dobrindt hat an der Grenze zurückgewiesen. Zumindest war es das richtige Signal und binnen Jahresfrist -50% bei der illegalen Migration, im Sicherheitsbereich auch. Im Wirtschafts- und Sozialbereich, da ist Luft nach oben. Der ist etwas eingeleitet worden, gerade im Wirtschaftsbereich, seit 20 Jahren mal wieder eine Unternehmenssteuerreform. Im Energie
angekündigt, ne? Für das Jahr wann? 2028.
Nicht angekündigt, ist verabschiedet worden. Das kommt, es ist perspektivisch, klar. Deswegen wollen wir es auch vorziehen, aber trotzdem passiert da was. Aber ich will doch gar nicht hier um heißen Brei herumreden, das ist zu wenig.
Und für den Mittelstand gibt es keine Reform. Es gibt im Bundestag eine Beschlusslage, aber es gibt noch keine Reform.
Im Bereich der Unternehmenssteuerreform.
Ja.
Ja, die kommt 28. Die Superabschreibungen können jetzt sofort genutzt werden, werden auch genutzt. Wir sehen, dass die Direktinvestitionen steigen, dass die Auftragseingänge besser laufen in der Industrie, aber das ist alles viel zu wenig und erst recht bei den Lohnnebenkosten. Die Arbeitskosten sind das Hauptproblem in Deutschland neben der Bürokratie. Viel größeres Problem meines Erachtens als die Steuerdebatte und da müssen wir einfach liefern und da können wir nicht einfach nur Kommissionen ins Leben rufen und die arbeiten lassen.
Nur hat man das Gefühl, die CDU diskutiert auch mit sich selber über Tiefe und Tragweite von Reformen im Bereich der Teilzeitarbeit, im Bereich der Zahnarztbehandlung und ob sie zur Krankenkasse gehört, ja oder nein. Sie hatten das als nicht zielführend bezeichnet, diese Debatten. Die CDU würde als Partei von Schnapsideen wahrgenommen, schreibt die FAZ auf Seite 1. Also was ist falsch an dieser Debatte, würden Sie abschließend sagen?
Ja, Sie müssen doch eine Debatte groß führen. Was ist denn der Nordstern? Jetzt nehmen wir mal das Zahnthema, da geht es um Gesundheit. Sie müssen doch erstmal den Nordstern formulieren, um die Menschen mitzunehmen. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann verpflichtest du nicht die Bauarbeiter zum Bauen des Schiffes, sondern du vermittelst die Sehnsucht nach dem Meer, dass die dann mit dem Schiff fahren können. Sie haben ja selber ein Schiff. So, können das Beispiel wahrscheinlich gut verstehen. Und deswegen müssen wir erstmal klar machen, warum brauchen wir eine Gesundheitsreform, damit wir ein sicheres Gesundheitssystem haben und auch für die nächsten Generationen das noch organisieren. Und da müssen wir zweitens Klartext reden, dass die Ausgaben aus dem Ruder laufen und gleichzeitig die Eigenverantwortung meines Erachtens zurückgeht. Und drittens müssen wir über Systemprobleme reden, zum Beispiel über versicherungsfremde Leistungen, die daraus gehören. Und dann kommst du in ein ganz anderes Fahrwasser, nämlich in ein größeres und kommst in die Debattenkultur, als wenn man jetzt einzelne Punkte rauszieht, die meines Erachtens in der Sache auch nicht zielführend sind. Weil wenn wir nicht mehr unterstützen beim Thema Prävention und Früherkennung, dann kommt die große Rechnung später und die kann keiner begleichen. Und wenn Sie dann noch einzelne Gruppen rausziehen, dann kriegen Sie nie ein überzeugtes Reformpaket hin, schon gar nicht eine Bevölkerung, die das auch mitträgt.
Einfach mal machen, hatten Sie gesagt. So einfach scheint es ja nicht zu sein, merken wir jetzt. Was ist die Rolle der CDU, der Partei? Ist die Partei in diesem Prozess ein Motor, der auch mal über das hinausgeht, was mit der SPD machbar ist? Oder ist es eine Kanzlerpartei, die Loyalität zu erzeugen hat und Mehrheiten für den Kanzler jetzt mit organisieren hilft?
Beides ist wichtig. Ich glaube, dass die CDU zu lange, zu stark nur Regierungspartei im wahrsten Sinne des Wortes war. Die CDU muss immer Vorreiter sein mit Ideen. Also wenn Sie sagen, einfach mal machen. Die Aktivrente stammt aus der CDU und die haben wir einfach mal gemacht. Da gab es auch viele Bedenken. Habt ihr alle Gruppen im Blick und ihr habt doch nur die Beschäftigten und so weiter. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und wenn wir diese Ideen nicht schmieden, dann werden wir blank sein bei den nächsten Wahlkämpfen und dann wird es die CDU in 10, 15, 20 Jahren nicht mehr geben.
FAZ sagt die verzagte CDU.
Ja, die FAZ beruft sich auf die beiden Vorschläge vor allen Dingen beim Thema Lifestyle und beim Thema Zahnärzte. Da kann man natürlich sagen, lass das laufen. Aber Herr Steingart, Sie sind genauso wie ich Profi. Wenn Sie eine Debatte emotional falsch laufen lassen, kommen Sie nicht auf die sachliche Ebene. Und so war das beim Lifestyle-Teilzeit der Fall. Viele Teilzeitbeschäftigte haben sich unter Generalverdacht gestellt. In Wahrheit haben wir eine Teilzeitfalle, weil der Staat die Rahmenbedingungen nicht richtig setzt. Wir haben ein Riesenproblem, dass die Leute einfach netto zu wenig verdienen. Das ist einfach so. Ja, die Rahmenbedingungen in Sachen Kinderbetreuung und so sind bekannt. Und so bekam diese Debatte ein schiefes Fahrwasser. Und da mussten wir raus.
Da haben Sie dann Deckel drauf gemacht.
Was heißt Deckel drauf? Ich sage einfach meine Meinung und das werde ich auch in Zukunft machen.
Was ist Ihre Erwartung an den CDU-Parteitag, der in weniger in kurzer Zeit in Stuttgart stattfindet, da wo auch die Landtagswahlen sind? Was ist Ihre Erwartung? Ab wann würden Sie sagen, ist das ein Erfolg gewesen?
Wir müssen die Partei einstellen auf Reformen. Also ich habe Verständnis, dass man jetzt sagt, bis zum 22. März, das ist ja auch völlig okay. Die SPD hat sich jetzt in diesen Tagen auch getroffen, hat eine Klausurtagung gemacht und dass sie da nochmal zuspitzt bei verschiedenen Themen, das gehört zu einer Demokratie, zum Wahlkampf dazu. Wir haben jetzt einen harten Wahlkampf in Baden-Württemberg, wo die SPD bei knapp 10% liegt und in Rheinland-Pfalz, wo sie Herrn Schweizer gerne halten wollen als Ministerpräsidenten, da verstehe ich das total. Aber danach gibt es keine Ausreden mehr. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch die CDU vorbereiten. Und ich bin guter Dinge, dass das klappt, auf ein Reformjahr 2026.
Wo geht's dann los? Die Rentenkommission tagt. Bei der Rente ist es so. Und Merz erzählt das auch, Lars Klingbeil, wann immer ihn trifft. 350 Millionen Euro überweist der Staat aus der Steuerkasse in die Rentenversicherung. 350 Millionen pro Tag. Das ist natürlich nicht das, was man nachhaltig nennt, aber kommt da eine Reform, die dieses Fass ohne Boden wieder abdichtet?
Wir brauchen sowohl bei der Renten- als auch bei der Gesundheitsdebatte ein Ende, was zu einer echten Reform trägt und nicht wie in den letzten Jahren hier mal ein bisschen rumgedoktert und da.
Aber was ist das dann? Was ist das?
Ein Hauptthema für mich seit Jahren sind einfach die versicherungsfremden Leistungen. Der Staat hat nie den Mut gehabt, die rauszurechnen, beispielsweise bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Ist es so, dass diejenigen, die gesetzlich versichert sind, wie ich auch, zahlen jedes Jahr einen kleinen zweistelligen Milliardenbetrag an Bürgergeldempfängern. Dabei zahlen Bürgergeldempfänger gar nicht ein in die Krankenkasse. Das ist Aufgabe des Sozialstaates und damit des Steuerzahlers, nicht der Beitragszahler. Und das wäre für mich der erste große Punkt. Und der zweite große Punkt, ich habe mich lange auch ausgetauscht mit Frank Weise, dem Vorsitzenden der Rentenkommission, den ich unglaublich schätze. Der hat es ja geschafft, die Bundesagentur für Arbeit neu auszurichten. Und ich wünsche der Gruppe viel Erfolg, dass sie es so schaffen wie bei der BA, beispielsweise auch bei der Rentenversicherung, dass wir nicht zig verschiedene Landesrentenversicherungen haben, sondern dass man das mal zentriert und konzentriert. Ich weiß, dass da viele sagen, das geht alles nicht und wir müssen daran festhalten. Aber das erwarte ich genauso wie den Umstand, dass Deutschland nicht mehr nur über die erste Säule redet, sondern über alle drei Säulen. Wenn wir über die Rente reden, ist die Rente sicher und was kriegst du noch? Hat man immer nur die erste Säule im Kopf, nie die betriebliche und die private Altersvorsorgesäule. Und wenn wir in Zukunft die drei zusammen sehen, indem wir die zweite und dritte auch stärken, dann hat diese Rentenkommission viel erreicht.
Welche Rolle spielt der Generalsekretär? Der war ja auffällig still, um nicht zu sagen unterstützend für die Regierung tätig. Jedenfalls hat er sie nicht besonders laut und nicht besonders aggressiv angetrieben. Wird sich die Rolle verändern, wenn diese Zeit abgelaufen ist und die Partei vielleicht auch unruhiger wird, wie man ja an den Vereinigungen jetzt merkt? Wird der Generalsekretär dann auch unruhiger und lauter werden müssen?
Wenn die Kommission jetzt fertig sind, keine Ausreden. Die gibt es nicht mehr.
Und die Rolle des Generalsekretärs?
Der muss volle Pulle darauf drängen, dass diese Reformen in die Sozialversicherung kommen. Das ist seine Hauptaufgabe. Der Generalsekretär sitzt auch im Koalitionsausschuss. Er sitzt auch da, sage ich mal, wo es wehtut. Und insofern kann er nicht sagen, ich bin hier nur Generalsekretär und schaue mir das von der Tribüne aus an, sondern der spielt auch mit. Und dann ist es seine Aufgabe, diese Dinge umzusetzen. Und das Zeitfenster ist ja da. 70% der Deutschen sagen, wir brauchen Reformen. Es kann nicht so weitergehen. Und wir haben das erste Mal wieder so ein Zeitfenster seit 20 Jahren, das letzte Mal bei der Agenda 2010. Und die Agenda 2010 war eigentlich, Entschuldigung, Pillepalle dagegen. Die war bezogen auf den Arbeitsmarkt. Das war für die SPD ein großer Schritt, aber für Deutschland eigentlich ein kleiner. Und jetzt muss der große Schritt für Deutschland kommen.
Und Sie glauben, er kommt?
Er muss kommen, ansonsten, Herr Steingart, können Sie mich gerne in einem Jahr hier wieder interviewen und dann muss ich einfach sagen, dass ich meiner Aufgabe nicht gerecht geworden bin. So einfach ist das.
Vielen Dank, Carsten Lindemann.
Danke, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt's Neuigkeiten vom hart umkämpften Markt der Abnehmen, Spritzen, Anne Schwedt an der Wall Street. Du hast die Hintergründe, richtig?
Ja, und zwar hatte die Firma Hims & Hers eine günstige Wegovy-Kopie als Pille für $49 im Monat angekündigt und zieht sie jetzt nach ein paar Tagen schon wieder zurück. Der Druck kam nämlich von zwei Seiten. Novo Nordisk drohte mit Klagen wegen illegaler Massenherstellung und die US-Arzneimittelbehörde FDA hat angekündigt, härter gegen nicht zugelassene Nachahmer vorzugehen. Für die großen Originalhersteller wie Novo und Eli Lilly ist das ein Signal, und zwar der Staat stellt sich klar hinter die zugelassenen Markenprodukte, und für Telemedizinplattformen wird das Geschäft mit Billigkopien deutlich riskanter. Die Hims & Hers Aktie ist dadurch auch um fast 16% abgerauscht.
Und was, Anne, wird in dieser Woche noch wichtig an den Kapitalmärkten?
Ja, da kommen gleich mehrere spannende Baustellen zusammen. Die Märkte müssen erstmal die heftige Risikobewegung der letzten Tage verdauen. Gerade bei Krypto schauen viele, ob sich der Absturz von Bitcoin beruhigt oder zur nächsten Welle wird. Wichtig wird aber vor allem der große Datenblock. Am Dienstag kommen die nachgereichten US-Einzelhandelsdaten, am Mittwoch der wegen des Shutdowns verschobene Jobbericht und am Freitag dann auch noch die Inflationsdaten. Das sind ja alles Dinge, die den Kurs der Notenbank mitbestimmen. Parallel dazu läuft auch die Berichtssaison weiter. Rund 80 Unternehmen aus dem S&P 500 legen ihre Zahlen vor, darunter mit Coca-Cola, McDonald's und Cisco auch drei Dow-Schwergewichte. Das ist für einen Index, der gerade erst die Marke von 50.000 Punkten geknackt hat, echt ein wichtiger Stresstest diese Woche, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Idee der Grand Tour, der Bildungsreise junger Adliger zu Renaissancezeiten immer noch lebendig ist. Nur adlig sein, das muss man heute dafür gar nicht mehr.
On part traverser le monde pour aller jusqu'en Chine, mais on oublie l'avion. On y va à pied.
Zwei ganz normale junge Franzosen. Sie wollten auch auf große Reise gehen, und zwar von Südfrankreich nach China. Gesagt, getan. Nun sind die beiden nicht mal eben in einen Flieger gestiegen, sie sind gelaufen. Fast 13.000 Kilometer zu Fuß. Und am Samstag war es dann tatsächlich vollbracht. Die beiden hatten es von Annecy in Frankreich bis nach Shanghai in der Volksrepublik China geschafft. Vor zwei Jahren kamen die beiden Schulfreunde überhaupt erst auf die Idee, doch gemeinsam mal nach China zu reisen, aber möglichst ohne Flugzeug. Tja, und dann entschieden sie sich irgendwann, wir laufen einfach. Sie planten und sie packten, denn ihnen war klar, dass so ein Trip durch diverse Jahreszeiten und Klimazonen kein Zuckerschlecken wird. Am 7. September 2024 ging es dann los. Die beiden stapften durch insgesamt 16 Länder, durch Wüsten und Steppen, über Gebirge und Wiesen, durch Nebel, Stürme und ja auch knietiefen Schnee gab es zwischendurch. Fast jeden Tag ging es gut 45 Kilometer vorwärts. Ihren langen Weg teilten die beiden auf Social Media, über Crowdfunding, also kleine Spenden von vielen Unterstützern, und durch Sponsoring von Firmen wurde der Trip finanziert. Unterwegs gab es viel Ermutigung. Dieser Junge zum Beispiel hier, der war völlig hin und weg von dem Abenteuer der zwei Franzosen.
I am walking to Hefei with my friend. We come from France walking. It's been more than 500 days.
Nach 12.850 Kilometern und 518 Tagen erreichten die beiden Shanghai, wo sie von Social Media Followern mit Jubel empfangen wurden. Ich wünsche Ihnen einen energetischen Start in diese neue winterliche Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.